Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Ja, und ich begrüße Sie hier am Tisch, nämlich Cornelia Kasis, Katharina Kelchenmann und Marco Meyer. Zwei der Bücher, die heute vorgestellt werden, die stimmen mit der Ansage, die Sie gerade gehört haben, überein. Die haben nämlich sehr viel mit unserem Auftreten in der Welt zu tun. Einmal mit dem optischen Erscheinungsbild, dem Projekt Körper und wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt. Und zum Zweiten mit dem Geheimnis unserer Stimme, die je nachdem ebenfalls schön oder hässlich klingen kann. Der dritte Buchvorschlag nun ist eben nicht das Buch zum 70. Todestag von Sigmund Freud, sondern ein Buch von dem Politikphilosophen Ottfried Höffe mit der Frage, ist die Demokratie zukunftsfähig? Und mit der Frage wende ich mich jetzt auch gleich an Sie, Marco Meyer. Sie sind nämlich freundlicherweise eingesprungen für eine erkrankte Kollegin und deshalb ein anderer Buchtipp heute. Also nochmal die Frage, die schon im Titel steht, ist die Demokratie zukunftsfähig? Kurz dazu. Was lässt sich sagen?
Herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein kann. Ein bisschen improvisiert. Es lässt sich dazu sagen, vor allem, dass es eine unerhörte Frage ist im westlichen Raum. Und das ist das Spannende an diesem Buch von Ottfried Höffe, dass er eben diese unerhörte Frage stellt, dass er eigentlich ohne Tabus eine Frage angeht, die uns sehr zu beschäftigen hat. Ein spannendes Buch.
Ja, dann hören wir ja später mehr. Zum zweiten Buchtipp, Vivian Sutter forscht als Phonetikerin und sie ist Autorin des Buches mit dem Titel »Warum tiefe Männerstimmen doch nicht sexy sind«. Sie befasst sich also mit dem Geheimnis unserer Stimme, also nicht nur mit den tiefen Männerstimmen. Katharina Kelchenmann, dass Sie sich als Radiofrau für die Stimme interessieren, wundert mich nicht. Aber ich nehme ja an, dass das Buch für alle spannend ist, die sich ihrer Stimme bedienen und anderen zuhören, sonst würden Sie es ja nicht vorstellen. Kurz vorweg, was hat es denn mit dem Geheimnis der menschlichen Stimme auf sich?
Geheimnis ist eigentlich schon das Stichwort, weil es ist immer noch ein Geheimnis, dass die Stimme eine wirklich zentrale Rolle in der Wirkung eines Menschen spielt, in unserem täglichen Leben, im Beruf, überall. Und wie Vivian Sutter sagt, das soll sich nun ändern. Ab heute verdient ihre Stimme ihre volle Aufmerksamkeit und, wichtig, auch besondere Pflege. Wir tragen unsere Stimme als eine Art Visitenkarte vor uns und deswegen lohnt es sich, da ein bisschen Engagement zu zeigen dafür. Und das Geheimnis wird dann also fast entschlüsselt, wahrscheinlich bis um 21:30.
Oh, das arme Geheimnis, kann man nur sagen. Also schön und hässlich sind ja Kategorien, die sich nicht nur auf den Klang von Stimmen beziehen, sondern vor allem im Zusammenhang mit dem Äußeren von Menschen verknüpft sind. Die Soziologin Waltraud Posch hat zu diesem weiten Feld der Schönheit ein Buch geschrieben, Projekt Körper, wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt. Die Herstellung von Schönheit, Cornelia Kasis, geht ja heutzutage richtig unter die Haut. In mehrfacher Hinsicht ging Ihnen auch das Buch unter die Haut.
Nein, das wäre gelogen. Unter die Haut geht dieses Buch überhaupt nicht. Also wenn man unter die Haut versteht als eine Art Schmusekurs oder Tröstkanon, so wie du bist, bist du schön oder mach das Beste aus deinem Tipp. Aber das heißt ja gar nichts Schlechtes über das Buch. Es ist eher so angelegt, dass es einem in den Kopf geht. Waltraud Posch, Sie haben es gesagt, ist eine nüchterne, junge Wissenschaftlerin, eine Soziologin, Erziehungswissenschaftlerin und Medienfachfrau. Sie forscht seit einiger Zeit zum Thema Körperideal und Schönheitsideal und ist Lehrbeauftragte an mehreren Universitäten in Österreich. Ihr Buch besticht durch Faktenreichtum und durch hohe Sachkenntnis. Mir hat das Buch sehr zu denken gegeben.
Es mag ja ein gesellschaftlicher Zwang bestehen, sich so ansehnlich herzurichten, aber es ist ja eigentlich auch ein Vergnügen, so optisch was daher zu machen. Jedoch all die Diäten, Anti-Aging-Produkte, Kosmetika, Fitnessbemühungen und eben auch die Chirurgie vermitteln den Eindruck, dass das vordergründig ja arglose Spiel mit den eigenen Möglichkeiten in die Plackerei am Körper ausartet. Was meint Waltraud Posch dazu?
Das, was Sie jetzt gerade Plackerei am Körper nennen, nennt Posch Schönheitshandeln, ganz neutral, das ist auch ein bisschen signifikant für ihre Begriffwahl. Etwas, was nebst Erwerbsarbeit, Elternschaft und Beziehungspflege einfach zum Pflichtenheft des modernen Menschen gehört. Und zwar sehr für Männer, mehr als früher und auch für Frauen, so wie schon immer, aber verstärkt auch für Frauen jetzt noch mehr verstärkt. Also beispielsweise das Trimmen und Slimmen des Körpers, die Enthaarung der Stellen, wo Härchen fehl am Platze sind, das Informiertsein über die richtigen Produkte und die neuesten Schönheitstechniken, selbstverständlich das richtige Essen und auch die Kenntnis über Kosmetik und da eigentlich über die Maskerade, die dann paradox doch unsichtbar bleiben sollte, weil das höchste Gebot bei all diesem Schönheitshandeln ist, möglichst natürlich zu bleiben. Und das ist eine große Stärke in Posts Buch, dass sie paradoxierende Schönheit aufzeigt und damit klar macht, in welchem Dilemmastrudel eigentlich der körperbewusste und der schönheitswillige Mensch des Neoliberalismus sich verlieren kann. Ich mache einmal ein paar Beispiele über diese Paradoxien. Wenn man Frauen von heute fragt, ich weiß nicht, was Sie antworten würden, Marco Meyer, wenn man Frauen fragt, die vor dem Spiegel einige Zeit verbringen, für wen machst du dich jetzt eigentlich so schön? Was antworten Sie, was meinen Sie?
Die sagen wahrscheinlich für mich, aber das ist nur begrenzt richtig.
Ich würde mich dem anschließen. Ja?
Genau.
Und ich bezweifle es auch teilweise.
Genau. Es ist nicht ganz so einfach, aber es ergibt auch die schönheitssoziologische Forschung, dass fast alle Frauen sagen, das mache ich nur für mich. Wenn nun aber alle sich nur für sich schön machen, darf man ja fragen, warum sehen sich schöne Menschen denn so erstaunlich ähnlich? Fast kann man ja von Fließbandschönheit oder von normiertem Gesicht sprechen, wenn man so die Ikonen der Schönheit ansieht. Posch schreibt dazu, Schönheitshandeln ist nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Zweck. Dahinter geht es um das Finden der eigenen Position zwischen Anpassung und Eigenständigkeit, zwischen Normalisierung und Extravaganz, zwischen Universalisierung und Individualisierung, zwischen Unterdrückung und Befreiung, zwischen Konsumorientierung und Authentizität. So haben Sie gerade mal eine Textprobe von Posch, Zitat Ende. Es geht also ganz klar um extrem viel und wenn man das bedenkt, steht schon nicht mehr ganz, kann man nicht mehr so ganz unbefangen vor der eigenen Kleiderkasten stehen oder vor dem Spiegel. Aber Achtung, nun könnte man ja den Eindruck bekommen, Posch wolle uns allen die Lust am Schönsein mies machen. Das tut sie nicht, mit keinem Wort. Sie ist keine Ideologin wie Frauen, die vor ihr Standardwerke geschrieben haben. Ich denke da beispielsweise an Susi Orbach mit ihrem langen Longseller, das Anti-Diät-Buch oder an Naomi Wolfs Bestseller aus den 90er Jahren Mythos Schönheit. Posch wertet nicht, sie deutet nicht, sie zeigt einfach nüchtern auf, diskret und distanziert.
Also da kamen ja jetzt so verschiedene Dinge durch, zum Beispiel auch sowas wie eine seriell hergestellte Schönheit. Da würde ich noch Fragezeichen machen, weil ja die Frage auch ist, was hat man für ein Referenzsystem? Sind das Supermodels oder ganz andere Leute? Also die Gesellschaft ist ja da sehr vielfältig, auch in der Wahrnehmung von Schönheit. Man sagt ja auch, die Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Was mich jetzt vor allem interessiert, ist für die Autorin der Zusammenhang zwischen Schönheit und Glück, denn darum geht es ja im Grunde genommen. Die ganzen Bemühungen haben ja mit einer Sehnsucht zu tun. Darum dreht sich ja eigentlich alles, ums Glück via Schönheit und um die Befriedigung dieser Sehnsucht. Wie sehr setzt sie sich damit auseinander?
Sie setzt sich ziemlich damit auseinander und es ist eigentlich ziemlich ernüchternd, ihren Ausführungen zu folgen. Schönheit hat sehr viel mit Glücksversprechen zu tun, aber nicht so sehr viel mit Glück, weil sie ja ständig wieder neu errungen werden muss. Also es ist ein Dauerstress eigentlich. Sie setzt Schönheit viel mehr im Zusammenhang mit Erfolg.
Was kriegt man denn, wenn man schön ist?
Also was man eigentlich verkörpert,
Liebe.
Was man verkörpert ist, und das ist ein ganz wichtiger Gedanke von ihr, was man verkörpert, wenn man schön ist oder dem Schönheitsideal nahe kommt, ist, dass man seinen Körper, seine Mimik, sein Gesicht im Griff hat. Und wer seinen Körper im Griff hat, verspricht damit auch, sein ganzes Leben im Griff zu haben. Aus den Fugen zu geraten, heißt auch die Verkörperung von nicht sich zurechtfinden mit dem eigenen Leben. Das ist eine Gleichung, die etwas sehr Unerbittliches hat.
Mich macht ein bisschen skeptisch diese betonte Wertfreiheit. Ist das jetzt wieder so eine neue Generation, die einfach das Leben beschreibt? Weil, ich meine, da geht es um einen unglaublichen, erbarmungslosen Kampf um Aufmerksamkeit dieser jungen Menschen. Übrigens habe ich eine Tochter, die hat eine Maturaarbeit genau genau über das gemacht. Terror der Kleider. Alle müssen eigentlich sehr individuell auftreten, spüren aber dann, dass alle gleich ausschauen. Das Paradox ist gut beschrieben. Kann die das so wertfrei durchziehen im ganzen Buch?
Ja, sie ist wirklich eine Beschreibende, sie ist wirklich eine Forschende, sie ist wirklich eine, die zusammenträgt, was man da und dort ermittelt hat. Und im Endeffekt ist es ja dann doch nicht unpolitisch. Also wenn sie beispielsweise darstellt, wie dieser Body Mass Index sich verändert hat, bei gleichzeitigem, ich nehme jetzt mal die Frauen. Die Frauen sind größer und schwerer geworden. Sie sind auch viel muskulöser als früher. Sie sind also Body Mass Index mäßig eigentlich schlechter dran. Gleichzeitig aber macht die Kleiderindustrie aus dem Größe 40, was noch vor 20 Jahren ein 40 war, ist jetzt schon ein 44. Das heißt, es wird dauernd suggeriert, wir seien alle zu schwer, zu dick. Das beschreibt sie einfach. Aber deutet es nicht, keine Ausrufezeichen, kein Zeigefinger. Der Effekt beim Lesen ist der gleiche.
Also mir ist jetzt noch eingefallen, ich habe mal bei der amerikanischen Schriftstellerin Anne Esnin gelesen, das hat mir total gefallen, wie sie sich morgens rüstet für die Welt, indem sie sich schön macht und so auf ihre Art, aber dass sie ja relativ wichtig ist, dass sie zum Beispiel irgendwo noch so etwas Unvollkommenes hat, wie ein Loch im Ärmel, im Pullover oder so, den man dann so ein wenig verschämt hier und da wegziehen kann. Ich finde, das sind eben so Fallen oder ja auch Chancen in diesem Spiel mit der Schönheit, kommen die da überhaupt vor? Oder ist das so dieses
normierte,
geradeaus geguckte?
Es ist gar nicht so geradeaus geguckt. Also beispielsweise am Beispiel von Angela Merkel macht Porsche deutlich, dass zu viel Macht, Können, Klugheit und Schönheit vereint auf einen Menschen zu viel wäre. Mit anderen Worten, für Angela Merkel ist es ein großes Plus, dass sie nicht eben noch unglaublich rank und schlank, groß und umwerfend schön ist, sondern eher so etwas Ungefährliches, Mütterliches hat und gleichzeitig diese große Machtfrau ist. Mhm.
Danke Cornelia Cassis. Die Angaben zum Buch Waltraud Posch, Projekt Körper, wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt, erschienen im Campus Verlag. Wir sind mittendrin im Kontext Sachbuchtrio auf DS2 und auch schon beim zweiten Buchtipp für heute von Ihnen, Katharina Kielchenmann. Titel: Warum tiefe Männerstimmen doch nicht sexy sind. Die Autorin ist die Phonetikerin Vivian Sutter. Schreibt sie etwas darüber, warum sich an der Einschätzung von Stimmen auch die Geister scheiden. Denn was für die einen noch melodiös und schön klingt, wirkt auf andere möglicherweise unerträglich und so weiter. Da gibt's ja x Möglichkeiten.
Ja, ich möchte eigentlich zu dieser Frage, was ist eine schöne Stimme, eine kleine Umfrage machen als erstes. In unserer Runde, zwei Frauen, ein Mann, was glauben Sie oder was finden Sie persönlich, was ist eine schöne Männerstimme?
Nein, wir hören natürlich das Rhetorische aus dieser Frage und schöne Männerstimme ist tief, natürlich Vorurteil, aber ich glaube, es hat etwas mit einem Körper zu tun, Klangkörper, Stimmkörper, dass das stimmt mit der Person auch, nehme ich jetzt mal an.
Also ich finde so Männerstimmen in amerikanischen Hollywood-Streifen hervorragend. Ich finde, die strahlen sowas Sicheres, Kompetentes. Da können Autos in die Luft springen.
Ironiefrei.
John Cartwright.
Also
auf sowas stehe ich total.
Mit Porsche im Kopf würde ich jetzt mal sagen, die schönste Männerstimme ist die, die sich von der Frauenstimme am meisten unterscheidet. Das heißt sonor, tief.
Und genau das ist eigentlich auch rausgekommen bei den Umfragen der Frauen. Sie hat Stimmen vorgespielt und die Frauen haben sehr unmittelbar reagiert. Und also jetzt habe ich ein bisschen falsch geantwortet. Es ist eigentlich rausgekommen, dass zwar eine tiefe Stimme durchaus als schön gelten kann, aber die Tiefe allein macht es nicht aus. Es ist auch eine hohe Stimme, eine mittlere Stimmlage, die gefallen kann. Und natürlich vermittelt eine dunkle, tiefe Männerstimme so etwas wie Gelassenheit und auch Sicherheit und auch sozialer Status natürlich. Aber trotzdem ist wichtig, wie der Mensch spricht, also mit welcher Sprechmelodie, mit welcher Geschwindigkeit, wie er Pausen macht, wie er Verzögerungslaute setzt, also Öms und so, die sind eigentlich ab einem gewissen Maß sind die unerträglich und wirken sich sehr negativ aus.
Und das Wichtigste bei Frauen und bei Männern Stimmen ist die Sprechstimmlage.
Also was ist das eigentlich?
Die Sprechstimmlage ist die Lage, in der sie am längsten sprechen können mit dem geringsten Aufwand. Also man sagt eben auch die Indifferenzlage und man findet diese Sprechstimmlage relativ einfach. Also man findet die bei jedem Telefongespräch, kann man die finden, indem man, wenn man zuhört und einfach so diesen Kontakt laut zurückgibt und so macht, genau. Also so dieses relativ tiefe, das mit dem Körper Resonanz hat, ist eigentlich die Lage, in der wir zu Hause sind und die Lage, die am meisten dem Körper und dem Stimmapparat entsprechen. So, das ist das ungefähr das Wichtigste.
Also das Entspannte.
Es ist entspannt, aber es braucht eine gewisse Spannung auch eben. Also, dass das Tempo zum Beispiel stimmt, also allzu langsam, ist nicht als positiv bewertet. Oder viel zu große Pausen auch nicht. Es braucht dieses Entspannte, Angespannte.
Also, ich habe manchmal den Eindruck, es scheint Menschen zu geben, die mit ihrer Stimme überhaupt nicht spielen. Die sprechen einfach so. So wirkt es zumindest. Es gibt aber auch Menschen, da habe ich den Eindruck, die können ihre Stimme ganz gut instrumentalisieren, um etwas zu erreichen. Sanft, zart, entschlossen, wie auch immer, zaudernd. Und da kommt es mir dann schon ein bisschen vor, wie bei der Schönheit, gelingt es uns, Stimmen so zu schönen, dass wir auf erfolgreicher sein können? Oder anders, haben Menschen mit schöner Stimme mehr Erfolg?
Auf jeden Fall. Also das ist das, womit sie die ersten Kontakte machen. Am Telefon beispielsweise können sie schon extrem punkten, wenn sie eine schöne Stimme haben. Und da kann man auch oft wahnsinnig reinfallen. Also man hört jemanden am Telefon und stellt sich Person X vor. Und dann kommt die Person und man denkt, meine Güte, das habe ich mir völlig anders vorgestellt. Also man kann von einer Stimme nicht auf körperliche Merkmale schließen. Vielleicht auf das Geschlecht, also sicher auf das Geschlecht, aber auch nicht immer. Also es gibt auch relativ hohe Männerstimmen, wo man sagt, guten Tag, Frau sowieso. Und dann war es aber der Herr sowieso. Und
kann ich dazu eine analoge Frage stellen wie zu Frau Posch? Ist das jetzt isoliert diskutiert, die ganze Geschichte mit der Stimme? Oder wird das in Kontext gesetzt mit Gesten, mit Gesicht? Ich meine, Stimme ist ja nicht nur Stimme, außer vielleicht beim Radio. Aber Stimme ist ja eigentlich ein Konkubinat von ganz vielen gestischen Äußerungsmöglichkeiten. Ist das jetzt hier im Buch ausschließlich auf Stimme bezogen?
Es ist ausschließlich auf Stimme und sie sagt auch, dass die Zahl 38% geistert weit herum, dass eigentlich die Menschen aufgrund der Stimme zu 38% beurteilt werden. Mhm. Und wir denken, ach, das ist ja nicht so wichtig, die optische Erscheinung ist wesentlich prominenter. Aber sie sagt, die akustische Erscheinung ist enorm wichtig.
Nun ist diese akustische Erscheinung so wichtig, wie auch die körperlich, wie wir vorher gehört haben. Ich kann körpermäßig das eine und andere verändern. Ich kann ein paar Kilo abspecken. Wenn die Nase zu lang ist, kann ich auch den Schönheitschirurgen aufsuchen. Aber wie veränderbar ist denn die Stimme? Da kann ich mir vorstellen, dass manche ja daran auch etwas verändern möchten, wenn sie beispielsweise merken, meine Stimme kommt nicht gut an.
Die Stimme ist bedingt veränderbar. Man kann etwas tun, aber nicht alles. Also entscheidend ist immer wieder diese Sprechstimmlage. Entscheidend ist, das schreibt auch Vivian Zutter, dass man diese Stimme findet, in der man sich wirklich behaglich ausbreiten kann.
Das authentische quasi,
genau.
Sprachliche, ja,
genau. Stimme. Das kommt, diese kongruente Stimme zur Person.
Also so wie wir jetzt?
Fast, hä?
Ja, so in etwa, ja.
Genau. Trotzdem kann man dann noch etliches machen. Also man kann in Stimmtrainings geben, sie hat viele, viele Übungen da drin, damit man auch diese Sprechmelodie ein bisschen entwickelt. Also wer zum Beispiel zu viel Sprechmelodie macht, ist zu viel und so weiter. Tempo, Pausen, daran kann man wirklich arbeiten. Und eine deutliche Sprache ist einfach ein gutes Zeichen für den anderen, ernst genommen zu werden.
Ja, ist in jeder Hinsicht verständigungsfördernd. Danke, Katharina Kirchenmann, für die Ausführungen zum Geheimnis der Stimme anlässlich des Buches von Vivian Zutter, Warum tiefe Männerstimmen doch nicht sexy sind. Das Buch ist im Scherz Verlag herausgekommen. Zum dritten Buch im Sachbuchtrio von Ottfried Höffe, Ist die Demokratie zukunftsfähig? Marco Meyer, was meint Höffe eigentlich genau mit Zukunftsfähigkeit?
Ja, vielleicht ganz kurz zu Höffe. Höffe ist ja hier ein bekannter Gast auch und in der Schweiz hat er gelehrt, lang in Fribourg, ist jetzt in Tübingen, bald schon emeritiert. Er ist einer, der hier natürlich das zentrale Thema trifft mit Zukunftsfähigkeit. Ist ja ein bisschen sprachlich schief, weil kann eigentlich eine Demokratie eine Fähigkeit haben, Zukunftsfähigkeit. Aber das Spannende daran ist, dass er auch nicht irgendwie eindeutig darauf hinaus will, zu sagen ja oder nein, sondern er lässt das sehr offen, geht sogar so weit, dass er tendenziell sogar die Autokratie anschaut und fragt, gibt es Probleme heute, bei denen die Demokratie ganz eindeutig überfordert ist. Also das ist eine schöne Ausgangslage, dass er auch diesen ein bisschen westlichen Gesichtspunkt verlässt und diese auch vielleicht arrogante Sicht des Westens. Wir meinen ja dauernd, das sei unsere Erfindung, beziehen uns auf die Griechen, die Stadtrepublik der Griechen. Und in Tat und Wahrheit gab es schon viele Hochkulturen, die vergleichbare Systeme des Zusammenlebens kannten. Der Kern ist ja, Menschen entscheiden über Menschen. Und er zeigt, dass das große Problem die Frage der Legitimation ist. Warum dürfen Menschen über Menschen verfügen und entscheiden? Das ist jetzt auch relativ banal, aber wenn wir heute sehen, dass immer mehr Bereiche das Gemeinwesen prägen, die nicht direkt mit dem inneren System zu tun haben, also mit der inneren politischen Situation, sondern immer mehr eigentlich externe Bedingungen sind, also all die Geschichten Weltwirtschaft, Weltrechtsordnung, die ganzen ökologischen Bedingungen, die prägen ja heute fast zunehmend stärker den politischen Alltag als eigentlich diese formalen Strukturen eines Meinungsbildungsprozesses. Also dieses auch hier vor allem Paradox, eine Welt, die immer komplexer wird, immer schneller und einer formalen Struktur des Mitentscheidens, die ja ganz klar auf Langsamkeit, auf Abwägen, auf ganz klare Meinungsbildungsprozesse, auf große Güterabwägungen setzt. Das ist eine große Herausforderung, die Höffe einerseits sehr verständlich schildert. Es ist spannend zu sehen, wie er auch die Beziehung zu großen Theorien macht, zum Beispiel John Rawls immer wieder bei ihm, Theorie der Gerechtigkeit. Er sagt, die entscheidenden Dinge, die ein Gemeinwesen prägen, sind Frieden, Gerechtigkeit und ein gut organisiertes Gemeinwohl. Also man lernt sehr viel. Man hat eine Chance, das zu verstehen. Es ist hochkomplex, aber ganz toll zugänglich auch.
Beschreibt er so, wie es sein sollte oder wie es ist?
Also er macht eben beides. Da ist er wirklich der Wissenschaftler, der hier nicht die Trennung macht, nur deskriptiv, preskriptiv, sondern er geht auch ins Normative. Nur, er will hier nicht irgendwelche definitiven Entscheide oder auch klare Theorien anbieten. Er will eigentlich diese Offenheit fordern. Er sagt, wir müssen ganz klar die Bereiche immer wieder abchecken. Also wir müssen die formalen Bedingungen immer wieder hinterfragen. Wir müssen die Fragen der Herrschaft im Volk klären. Wir müssen den Rechtsstaat immer hinterfragen. Wir müssen Menschenrechte einbeziehen. Wir müssen auch die ganze Gewaltenteilung, da hatten wir ja jüngst, wir haben bei Berlusconi Tendenzen, eigentlich im modernen Staat diese Gewaltenteilung zu ritzen. Wir haben bei uns Zeiten gehabt, auch unser Meister Blocher hat sich da weit rausgewagt, wollte in der Staatssicherheit auch Verschiebungen anordnen.
Was würde wohl Ottfried Höffe sagen zu der jetzt großen, mächtigen Finanzkrise? Die war ja, könnte man sagen, absehbar und trotzdem kam sie, trotzdem konnte sie demokratisch nicht abgefedert oder gar nicht gemindert oder auch nicht verhindert werden.
Ein ganz tolles Thema und tatsächlich muss man sagen, Höffe ist eine der wenigen, der sehr früh auch realisierte, was sich da abspielt. Finanzkrise ist ein ganz wichtiges Thema, weil die Generationenfrage in der Demokratiefrage so wichtig ist. Wir entscheiden über Sachen, die eigentlich dann die nächsten Generationen ausbaden müssen. Und wenn Sie Finanzkrise sagen, diese Staatsverschuldung, die jetzt eigentlich dazu dienen, um die Finanzkrise zu retten, werden für die nächsten Generationen ganz fatal sein. Also das sind so Zusammenhänge, die er sehr früh auch schon aufgezeigt hat, die einem auch helfen, immer wieder dieses Aushandel von Gegenwart und Zukunft in der formalen Demokratie, im Meinungsbildungsprozess anzugehen.
Ist die Demokratie nicht eigentlich auch ein bisschen langsam in ihren Strukturen?
Doch, und das könnte man sogar sagen, ist vielleicht die große Chance, weil ich meine, Autokratie würde schnell den einsamen Entscheid bevorzugen. Man ist heute derart unter Druck politisch, dass man dazu neigt, Schnellschüsse eigentlich politisch auch zu wagen. Und da hat die Demokratie vielleicht eine verlangsamende Wirkung, die auch klärende Wirkung haben kann.
Könnte es heißen, könnte so ein Buch auch heißen, Autokratie ist, gehört der Vergangenheit an?
Naja, ich meine, wenn man die Themen sieht, die uns in Zukunft beschäftigen, all die großen Themen Umweltschutz, Klimageschichten, eben Finanzverschuldung, wäre natürlich oft auch die Sehnsucht da, es müsste doch jemanden geben, der einfach entscheidet. Man hat manchmal das Gefühl, die demokratischen Prozesse sind derart auch öd und langweilig, dass man, oder die Geschichte mit Gaddafi war ja schwierig, oder? Da konnte Merz teilweise gar nicht wirklich schnell reagieren. Die Schweiz ist da oft ein bisschen in der Defensive, aber klärend dann letztlich vielleicht doch an der richtigen Seite.
Ich frage mich an, warum nicht mehr an dieser Demokratie dann auch teilnehmen, wenn man schon könnte, weil die Stimmbeteiligung ist ja oftmals sehr niedrig.
Das ist auch ein spannendes Thema, geht er sehr schön an. Die moderne Demokratie kann nicht mehr nur so direkt partizipativ sein. Das geht ja nicht mehr, es kann nicht mehr jeder entscheiden. Und darum müssen wir Formen finden der indirekten und der repräsentativen Demokratie, die wieder immer neu sich der Zeit anpassen.
Danke, Marco Meyer. Und wie gewohnt fassen wir jetzt nochmal die Angaben zu den jeweiligen Büchern zusammen. Und wem Sie es besonders ans Herz legen möchten, da machen Sie bitte den Anfang.
Also noch einmal, ist die Demokratie zukunftsfähig? Ich empfehle das allen, die sich ein bisschen an der Grenze dessen fordern möchten, was täglich so möglich ist, über die Zeitung hinaus lesen, reinknien, und es sind ganz zentrale Themen. Ich empfehle es allen.
Katharina Kelchenmann?
Wichtig finde ich, dass diese Aufmerksamkeit für diese akustische Erscheinung, also für die Stimme, einfach geschärft wird, dass wir wissen, wie wichtig das ist. Und das Buch von Vivien Zutter bringt eine gute Mischung von Theorie und Praxis. Die Frage ist, ob man diese Übungen machen kann ohne Hilfe. Trotzdem, es hat sehr viel unterhaltende, es hat sehr viel informative und praktische Teile.
Die Autorin Vivien Zutter und noch die weiteren Angaben zum Buch, bitte.
Die weiteren Angaben, es ist beim Scherzverlag erschienen und heißt Warum tiefe Männerstimmen doch nicht sexy sind, das Geheimnis unserer Stimme.
Danke. Die Angaben zu meinem Buch, Waltraud Posch, Waltraud mit D geschrieben, Projekt Körper, wie der Kult um die Schönheit unser Leben prägt, erschienen bei Campus. Empfehlen würde ich das allen Menschen, die zwar über Blondinenwitze vielleicht erstmal lachen, aber dann auch noch nachdenken über diese Art von Humor und die gerne schön sind, aber auch sehr gerne klug sind.
Die Buchtipps und Empfehlungen heute von Cornelia Cassis, Katharina Kelchenmann und Marco Meyer. Danke Ihnen allen dreien.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.